Hallo und schönen Abend zusammen. Willkommen im Chaos Computer Club in Köln zum Open Chaos U23 Abschlusspräsentation. U23 ist unser Jugendförderprojekt, das sich an Hexen und Hacker unter 23 Jahren richtet. Alle Projektbeteiligten haben angefangen im Oktober, haben dann im November gearbeitet und sind jetzt heute hier, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Das Projekt ging in diesem Jahr um sogenannte Long-Range Wide Area Netze. Das heißt drahtlose Computernetze, bei denen kleine Datenmengen über eine große Distanz transportiert werden. Und solche Techniken werden für Sensoren, Netze, Überwachungsregel und Steuertechnik größtenteils verwendet. Es ist so, dass gegen Ende des Projekts, also in der zweiten Projektphase, der zweite Monat, die einzelnen Projektteilnehmer in verschiedenen Zweier-, Dreier- und Vierergruppen zusammengearbeitet haben. Und jede Gruppe hat ein eigenes Ergebnis erzielt. Heute ist Projektvorstellung, das heißt, die Gruppen werden ihre Ergebnisse zeigen. Ich sehe ein paar neue Gesichter, deshalb ganz kurz zur Info. Die Toiletten befinden sich in der Flucht nach außen, geradeaus durch. Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis im Kühlschrank, da steht auch die Kasse. Und ansonsten freuen wir uns noch über Spenden. Wir werden gegen Ende ein Glas aufstellen und ich hoffe, dass ihr etwas hier lasst. Ansonsten werden wir wahrscheinlich im Januar im regelmäßigen Rhythmus wieder gegen Ende des Monats mit dem Open Chaos weiterfahren. Im Dezember ist es was verschoben, weil gegen Ende des Monats der Chaos Communication Kongress in Leipzig stattfindet. Aus diesem Grund heute außer der Reihe in der Mitte des Monats. Okay, ich glaube, ich habe an alles gedacht, was ich sagen wollte. Aus dem Grund, erste Anmoderation. Katze hier hat eine kleine Einführung in LoRaWAN und die Gateways als Vortrag und wird nun starten. Ich wünsche euch, viel Spaß.
Ja, hallo, ich bin Katze und ich habe da als Projekt ein Gateway zu bauen oder mehrere Gateways für LoRaWAN und dann fangen wir erstmal gleich an. Ja, das ist erstmal der Inhalt. Erstmal wird besprochen, was ist überhaupt LoRa, was kann LoRa, was das Projekt überhaupt war, was halt der Unterschied zwischen einem Gateway und einem Node ist und am Ende halt das Ergebnis und das Fazit. Ja, was ist LoRa? LoRa ist eine Technologie, das Akronym LoRa steht für Long Range. Da kann man schon ein bisschen merken, was das vielleicht bedeutet. Also Long Range, es ist Funk, der über eine große Reichweite geht. Und es geht halt bis zu 10 Kilometer. Das ist schon beträchtlich, wenn man mal sieht, wie viel WLAN eigentlich kann. So ein LoRa-Netzwerk besteht normalerweise aus Gateways, aus Nodes und aus dem Backend, was halt verschiedene Server sein kann, die halt dann die Daten verarbeiten. Das ist ein LoRa-Node, diesen haben wir auch gebaut im Rahmen eines Workshops. Ja, man sieht dann hier, das ist dann halt der Hardware, der Prozessor, der das halt alles dann steuert. Hier ist das LoRa, der LoRa Chip, der halt den Funk hin und her sendet. Und hier, wenn ich es nicht abgeschnitten hätte, könnte man hier eine Antenne sehen, wie man dann halt da dran schraubt. Und da hat man auch natürlich ein paar Schnittstellen, um das halt zu debuggen, hier UART und so weiter, um halt auch darauf zuzugreifen und die Software zu schreiben. Was kann LoRa? LoRa kann einiges, aber in sehr kleinen Mengen. Im Grunde ist es so, die LoRa-Pakete, die sind sehr klein. Die Bandbreite, die Übertragungsrate ist halt auch sehr klein, also zwischen 92 Bit und 50 Kilobit. Da wird man nicht wirklich irgendwie Video streamen können oder sowas. Das haben manche Leute auch irgendwie dran gedacht, dass man das vielleicht tun könnte. Nicht so wirklich. Ja, und es ist halt auch verschlüsselt und wie gesagt Long Range. Also es hat eine sehr große Reichweite. Ja, es wäre auch noch interessant zu wissen, was überhaupt der Unterschied zwischen dem Gateway und dem Node ist. Denn das Gateway, das ist im Grunde einfach ein Gerät, das fängt so alles in dem LoRa-Spektrum ab, von Funk her. Und wenn dann jetzt ein LoRa-Node irgendeine Sache, jetzt eine Nachricht schickt, dann wird das, dann merkt das Gateway und nimmt's an. Der LoRa-Node, der sendet im Grunde. Das heißt, die können halt sehr mobil sein. Man hat dann zum Beispiel so einen kleinen LoRa-Node irgendwo im Wald, wenn das er irgendwie was misst. Und dieser schickt dann, der kann halt über Batterien betrieben werden, der kann über einen Akku betrieben werden. Und der sendet dann sehr standortunabhängig die kleinen Daten dann raus. Die Sache mit den Gateways ist, dass es ist dem Node egal, wie viele Gateways um ihn rund sind, weil es gibt keine feste Verknüpfung zwischen denen. Das heißt, wenn der jetzt ein Paket rausschickt, dann geht das nicht an irgendein Gateway, sondern an alle Gateways, die da gerade in der Nähe drin sind. Ja, und das Gateway selber, das ist halt auch mit dem Internet verbunden, um halt die Daten an Server weiterzugeben. Was dann auch später wahrscheinlich auch mal erklärt wird. Ja, das eigentliche Projekt, was ich dann hatte, war ja dann das Zusammenbauen eines Gateways. Es war im Grunde so, man hatte dann verschiedene Komponenten. Also man hatte halt den Raspberry Pi, der halt dann das Gateway so steuert. Dann hat man das LoRa Gateway selber, das ist das hier. Ist halt ein fertig zusammengebautes Board, wo halt auch schon die ganzen Chips und alles drauf sind, wo man dann nichts mehr wirklich machen soll, außer vielleicht eine Antenne dran löten. Und das hier ist ein Shield. Mit dem werden dann die beiden Boards verbunden. Also hier der Raspberry Pi, der kommt dann auf die Unterseite von dem Board und das kommt dann hier oben drauf. So, das eigentliche Projekt war halt relativ simpel. Man hat dann einfach die Stiftleisten angelötet und hier auch noch den Strom, also die Jack. Dann konnte man auch schon die Boards aufstecken. Hier sieht man das LoRa Gateway und darunter ist halt der Raspberry Pi, auch schon mit einer Antenne dran. Ja, und das Ergebnis war im Grunde dann sowas. Das ist ein bisschen provisorisch. Normalerweise gibt es dann, man kann sie auch fertig kaufen und dann sehen sie ungefähr so aus. Also die haben dann hier, in dem Fall ist es halt so eine Metallkiste, wo dann halt das Gateway drin ist mit der Hardware. Und da kann man dann halt erstmal ein Netzteil anschließen und dann die Antenne dran schrauben. Man sollte die Gateways übrigens nicht ohne Antenne starten, weil das kann zu irreparablen Schäden führen. Und das will man ja nicht. Ja. Ja, und so sah es dann am Ende aus. Ja, ich kann es auch noch mal kurz zeigen. Ich habe es sogar hier. Ja, also ist im Grunde wie auf dem Bild. Man hat hier die Kiste. Hier ist dann der Raspberry Pi drin. Und hier halt dann die Antennenstecker und der Stromstecker. Und hier dann das, wie im Bild, das Gateway. Man sieht dann hier das Gateway hier selber, die Antenne und der Raspberry Pi darunter. Theoretisch könnte man das jetzt einfach nur anstecken an Netzteil und als Netzwerk und dann sollte der was machen. Ja, Fazit. Es war auf jeden Fall ein interessantes Projekt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, es macht schon Spaß, auch mal was wirklich zu bauen und dann auch zu sehen, ja, es funktioniert. Ja, im Grunde war es das. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Einmal in die Runde geguckt. Habt ihr Fragen? Okay.
Muss der Node mit dem Gateway gekoppelt werden, damit die zwei miteinander kommunizieren können?
Nee, also im Grunde, der schickt das einfach raus. Und das Gateway, das kriegt dann halt eigentlich alles aus dem Spektrum mit. Also wenn zum Beispiel 15 LoRa-Nodes irgendwo sind und dann ein Gateway da ist dann und noch ein anderes Gateway da ist, dann kriegen eigentlich beide Gateway alles mit.
Über Software haben wir jetzt gar nichts gehört. Ist das ein anderes Team oder hast du auch die Software darauf gemacht?
Also ich muss schon zugeben, das Einzige, was ich softwaremäßig dann gemacht habe, ist, ich habe dann halt die SD-Karte aus dem bestehenden Gateway geklont.
Okay.
Und die dann in das andere Gateway
also reingesetzt. Also ein Image
dann. Okay. Ja, und dann halt angepasst und dann war es das. Also es ist das Netzwerk, was wir hier benutzen, das ist halt das Things Network. Und das hat halt auch auf GitHub dann die Software für so ein LoRa-Gateway da. Und im Grunde installiert man die dann und dann hat man halt das Gateway fertig.
Und muss nichts konfigurieren?
Doch, man muss halt die MAC-Adresse und so weiter konfigurieren, okay. Und dann noch das Gerät registrieren auf der Website. So ein paar kleine Sachen und alles dann
danke. Funktioniert das.
Wolltest du noch was zur Funktechnologie sagen? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt oder kommt das an einem anderen Punkt nochmal?
Da bin ich mir unsicher. Ich habe da jetzt das mit der Funktechnologie, ich habe mich da nicht ganz richtig befasst. Das ist gemein.
Ja, also wir haben noch verschiedene Gruppen, die verschiedenste Projekte gemacht haben. Vielleicht stellst du deine Frage am Ende. Dann ist die Frage, ob so ein Projekt noch kommt, vielleicht auch nicht so relevant mehr. Andere Fragen noch? Okay, ich bedanke mich bei dir für deinen Talk. Der nächste in der Runde ist Jan, der jetzt hoffentlich nach vorne kommt. Hallo Jan, ich grüße dich. Herzlich willkommen hier. Und Jan hat sich beschäftigt mit der Reichweite dieser Funktechnik in Städten. Es ist halt so, wir haben überall diese Gateways und wir haben überall die Knoten. Und wir haben gehört, dass die Gateways die Pakete von den Knoten auffangen. Und somit ergibt sich die Frage, über welche Reichweite funktioniert das? Probieren wir das jetzt mal. Also, erzähl etwas über die Reichweite von LoRaWAN in Städten.
Genau, also ich habe mich mit dem Thema der Reichweite von LoRaWAN in Städten beschäftigt. Das einfach so, weil LoRa hat ja, wie wir schon gehört haben, eine schöne Reichweite auf freier Sicht, was meistens so im Bereich von 10 Kilometer liegt. Es gibt da auch Extremen, die dann mit Wetterballonen auf 700 Kilometer Reichweite gekommen sind. Nur gibt es halt auch quasi schöne Anwendungen innerhalb der Stadt. Und da ist halt die Frage, wie weit kommt man denn dort? Dazu ist es so, es gibt ja verschiedene Nutzungsgebiete, die man sich vorstellen kann. Ich hatte zum Beispiel gehört, man könnte das Fahrrad tracken, wo ist die letzte GPS-Position oder das Auto, je nachdem, was man braucht. Oder aber beim Auto könnte man auch noch sagen, wann braucht man jetzt wieder quasi Benzin. oder Temperatursensoren. Und da ist natürlich die Frage, vor allem fürs Auto oder fürs Fahrrad, da wo ich fahre, habe ich da überhaupt Empfang? Und das ist meistens auch in der Stadt. Und dort war dann das Ziel, ungefähr meine Reichweite herauszufinden. Die Gateways auch einen etwas mehr kosten, ist auch da die Überlegung, wo positioniert man sie am besten, dass man dann eine mögliche Reichweite bekommt, kriegt man da vielleicht auch eine Finanzierungsmöglichkeit so hin, dass mehrere Nutzer davon teilhaben. Und dies basiert ja auch wiederum auf, wie weit die Reichweite kommen kann. Die Abdeckung selber bei mir selber in Deutschland ist nicht sehr groß. In den Niederlanden ist schon eine größere Abdeckung vorhanden. Und dementsprechend, so kam ich dann auch auf dieses Projekt, habe ich bei mir auch noch keinen empfangen. Und stellt sich dann die Frage, wenn man dort ein Gateway aufbauen kann, wie wo positioniere ich das am besten? Wo es macht Outdoor oder Indoor einen Unterschied? Und welche Dämpfung muss man von den eventuellen Materialien einrichten? Dazu habe ich dann mit der kleinen Not, was wir haben, und verschiedenen Antennen, als auch mit einem Smartphone als GPS-Tracker genutzt und dann ein Server noch quasi nicht wirklich aufgesetzt, aber das ist ein kleines Skript, was bei mir diesmal auf PHP-Basis geschrieben ist, was letztendlich dann die Verarbeitung macht, wie man letztendlich hier sieht. Und zwar habe ich so gebaut, dass der Node letztendlich ein Hello World an das TTN-Netzwerk schickt, welches über die HTTP-Integration von TTN dies letztendlich an das Skript schickt, und dort wird das Ganze validiert und in die Datenbank gespeichert. Dabei speichere ich alle Daten mit, die für den Empfang relevant sind, wie die RSID und das SNR, also letztendlich die Empfangstärke. Und darauf antworte ich dem Node über das TTN-Netzwerk wiederum mit der ID des Datenbandsantrags, der dann, wenn er diese Nachricht erhält, wieder mehr mit dieser ID und diesen der RSID und der SNR, also den Empfangswerten, letztendlich wieder antwortet, so dass ich die Empfangsstärke sowohl des Downlinks als auch des Uplinks des entsprechenden Nodes bekomme. Und dann habe ich in meinem Backend letztendlich eine einfache HTML-Seite erstellt, die über das Geolocation im Browser die Geo-Koordinaten übernimmt und dabei mir dann auch mitteilt, wann ich letztendlich eine Nachricht empfangen habe, was in dieser Nachricht drin steht und von welchen Gateways ich die empfangen habe, so dass man dementsprechend auch erstmal schauen kann, wie die Verbreitung von einem Gateway im Straßenverlauf ist. Und dementsprechend auch eine Antennenauswahl hat, welche Antenne letztendlich gerade drauf ist. Ich selber habe dann leider nur 127 Werte messen können und das auch mit einem Bipol, weil ich doch dann etwas überrascht war von der Reichweite von LoRa. Wie man letztendlich hier quasi auch sieht, das ist so mein kompletter Uplink, den ich gemessen habe, wo ich eigentlich gehofft habe, ich messe nur das Gateway, was hier im C4 steht, was mir dann letztendlich doch gesagt hat, dass das auch größer ist als gedacht, weil ich eigentlich vermutet hatte, dass durch die ganzen vielen Häuser hier in der Umgebung da viel gedämpft wird. Wenn man sich das dann auch mal genauer anschaut, sieht man letztendlich, dass die Dämpfung, wie ich auch erwartet hatte, hier in dem Bereich stark ist. Was mich aber sehr erstaunt, ist, dass dann trotzdem bis hier hinten, also letztendlich hier in dem Bereich, trotzdem noch das Gateway empfangbar ist, obwohl dort sehr viele Häuser noch dazwischen sind. Sehr erstaunt war ich dann auch über H-Ausreicher wie hier oben. Die Erklärung, die ich bisher gefunden habe, ist, da dort vor allem ein Parkplatz ist, vermute ich, dass dass dort dementsprechend sehr wenig Hindernisse für LoRa sind, die dann dort noch einen Empfang möglich machen. Das Ganze hat mich dann sehr erstaunt, wenn im Downlink, wenn ich zu dem Node was schicken möchte, habe ich auf einmal nur noch sehr wenige Reichweiten, wozu ich auch noch keinen Grund gefunden habe, warum das so ist. Aber im Vergleich, wenn man sich das anschaut, wir haben hier den gesamten Uplink, also was wir zum Node schicken, andersrum, was der Node zu uns schickt. Und wenn man dann sich betrachtet, wenn wir was zum Node schicken wollen, ist der Bereich schon deutlich kleiner, was für manche Anwendungen auch relevant ist. Dann wollte ich noch mal kurz auf andere Projekte eingehen, weil ich selber im Moment noch relativ wenig Daten habe. Das eine Projekt ist von der Kölner TTN-Community, das schon mit sehr vielen Messdaten befüllt ist, und zwar so um die 11.000 Werte. Dort sieht man letztendlich schon mal, dass die Verbreitung in Köln selber schon groß vorhanden ist und wir auch dort mit den Gateways, ich hatte da mit dem einen Gateway, was neben dem C4 hier steht, was deutlich, was Outdoor steht und eigentlich eine deutlich bessere Empfangsgröße oder eigentlich einen optimaleren Empfang haben müsste, auch sehr weite Strecken empfand, weil dies geht bis ungefähr hier sind dort noch Empfangsmöglichkeiten. Jetzt ist dieser Bereich immer noch sehr klein, weil das ja immer noch im Bereich von vielleicht 1-2 Kilometer ist. Deswegen habe ich mir auch noch den TTN-Mapper hinzugenommen, der wirklich von vielen Nutzern zusammengetragen wurde. Und da sind sehr viele Messwerte, eine genaue Zahl habe ich nicht, weil ich da keinen Einblick in die Daten haben konnte. Das ist auch ein etwas mehr negativer Stichpunkt, den ich dann davon habe. Es gibt im Moment die Daten dort nicht einfach als Dump zur Verfügung. Das gab es wohl mal. Im Moment soll man dem Betreiber der Karte wohl eine E-Mail schicken. Vorteil bei dem ist allerdings, dass man den Radius und auch die abgedeckte Fläche sich anschauen kann. Und wenn man dort sich nun Köln betrachtet, fällt man auf, von den Gateways, die ich gerade so gezeigt habe, die sind auf einmal kaum zu erkennen, weil das Gateway, wovon ich gerade gesprochen hatte, das ist das kleine hier, so habe ich das fertig, das hat ungefähr bis hier eine Reichweite. Währenddessen das Gateway auf der anderen Rheinseite, wie man sieht, eine deutlich größere Reichweite hat. Was meiner Erklärung danach liegt, dass die Höhe der entscheidende Faktor ist, wie weit höher das Gateway um den Häusern drumherum steht. Man muss nämlich dazu sagen, dass das Gateway auf der anderen Seite ja quasi indoor platziert ist, währenddessen das andere Gateway, was ich gerade gezeigt hatte, outdoor platziert ist, wo ja der reine Verstand erstmal sagen würde, dass Outdoor einen besseren Empfang bietet. Aber es ist scheinbar so, dass dies, dass ein paar Wände jetzt nicht das Problem sind, um einen Großflächen-LoRa-Empfang zu ermöglichen. Währenddessen hier habe ich das Ganze mal von Aachen. Wenn man die Gateways outdoor auch optimal platziert, kann man somit dann auch eine oder quasi fast eine halbe Stadt abdecken. Wobei der größte Faktor dabei, wie gesagt, ist, dass die Höhe der Gateways größer ist als die Gebäude drumherum. Kleine Anmerkung, die ich währenddessen noch gefunden habe, ist diese Gateways, das ist aus den Niederlanden, wo man so sagt, 700 Kilometer, das sind so extrem, Das ist ein anderes Extremum. Da sieht man nämlich, dass die Gateways von hier unten bis nach dort oben funken kann. Und das habe ich mal ausgemessen. Das sind so 42 Kilometer an Empfangsstrecke, die so ein Gateway auf der Erde ohne Besonderheiten auch hinträgt. Der Grund, der daran liegt, ist, dass das Gateway letztendlich zum einen auf einem Dorf steht, wo ein Berg drumherum ist und dort vermutlich im Kirchturm, weswegen dann dementsprechend eine große Reichweite möglich ist. Letztendlich, wenn man sich das Ganze mal als Fazit betrachtet, ich habe hier mal die Gateways von Köln genommen. Die orangen sind die Gateways, die indoor platziert sind, und die blauen, die outdoor platziert sind. Das eine graue, da habe ich keine Angabe, das schwirrt da irgendwie immer so ein bisschen rum. Ich weiß nur, dass es dort steht. Ich weiß nicht, was für eine Art von Gateway es ist und wie es platziert ist, auch nicht auf welcher Höhe. Outdoor, vierte Etage. Okay. Jedenfalls würde ich spontan erstmal sagen, wenn ich mir die Karte betrachte, gehe ich davon aus, dass die Outdoor-Gateways den meisten Empfang liefern, dem aber nicht ganz so ist. Wir währenddessen auch Indoor-Gateways einen größeren Empfang liefern können, weswegen ich letztendlich quasi vermute, dass der große Merkmal eigentlich die Höhe des Gateways im Verhältnis zu den Gebäuden, die drumherum stehen, liegen. Und die Störung von Häusern, die unterhalb des Gateways liegen, nicht so groß ist. Das soweit dazu.
Ja, vielen Dank, Jan. Jetzt hast du es schon ja, beinahe überstanden. Aber noch in die Runde, gibt es Fragen?
Ich könnte vielleicht dazu erzählen, dass der TTN-Mapper, glaube ich, aktuell 3 Millionen Dateneinträge hat und dem auch vor 2 Wochen die Datenbank um die Ohren geflogen ist, weswegen der jetzt gerade nicht zum Dump anbietet, aber eigentlich ist er da ziemlich kooperativ. Der TTN-Mapper.org.
Genau. Es hat mich halt nur etwas irritiert und es war dann nichts weiter zu finden. Was man noch dazu einwerfen kann, das hatte ich nämlich gerade noch vergessen, ist, dass der TTN-Mapper weltweit Daten hier auch liefert, was so als erste Orientierung dann möglich ist. Aber wie man auch gerade gesehen hat, die lokalen Communities dann letztendlich auch detailliertere Informationen liefern, wo man dann auch letztendlich sehen kann, dass so ein Empfang deutlich weiter dehnen kann, als wie es auf dem TTN-Mapper dargestellt ist. Kleine Anekdote, die mir gerade noch so eingefallen ist, ist, es gab vom TTN Ulm auch eine ähnliche Aktion, mal zu messen, wie weit die Ausbreitung dort ist. Die haben das mit städtischen Fahrzeugen gemacht. Das wäre auch so eine Variante, wenn man mal langfristig messen möchte, dass man vielleicht dort mit der Stadt eine Kombination findet, um zu fragen, ob man da an den Autos mal einen Node platzieren darf, um zu messen.
Ja, andere Fragen noch? Oh, dann, ja, einer noch?
Ja, zuerst mal vielen Dank. Ich würde gerne wissen, die Reichweite hier von ungefähr 2 Kilometer, was ist das für eine Höhe gewesen?
Ungefähr 2 Kilometer, was?
Hier, also die hier platziert waren, wo die halt 2 Kilometer bis 2 Kilometer ungefähr gingen.
Was ist mit dem? Ich habe die Frage noch nicht so lange.
Ich habe mitgekriegt, dass das auf der anderen Rheinseite, dass das irgendwie im Haus hochplatziert war. Aber die hier sind auf Straßenhöhe oder wie?
Hier sind es tatsächlich 51 Meter Höhe, bei dem größeren, was so 2 Kilometer weit ist. Das von der anderen Rheinseite, das hatte eine Höhe von 48 Metern. Ich vermute allerdings, dass das generell von der quasi vom Erdboden etwas höher liegt als hier und deswegen eine höhere Abstrahlung hat.
Danke.
Darf ich dazu was sagen?
Ja, hallo zusammen. Reinhard Nickels, mein Name. Ich bin von der TTN-Community in Köln und kenne halt die ganzen Gateways. Deswegen kann ich da direkt zu was sagen, vielleicht an der Stelle. Also das Gateway, was der Jan gemessen hat in Deutz, Das steht in der TH auf der 10. Etage, in der Tat indoor, aber hinter einem Fenster direkt, strahlt halt auch ausgerechnet in unsere Richtung rein und deswegen hat das eine relativ hohe Reichweite. Also ich schätze mal, dass man bei Sichtverbindung, also Herkulesberg zum Beispiel, habe ich gemessen, es sind so ungefähr 4 Kilometer. Das zweite Gateway, was hier in Ehrenfeld steht, das ist mein eigenes Gateway, das steht auf der 2. Etage auf dem Balkon. Zwar outdoor, aber an der Hauswand und strahlt eigentlich nur nach Westen. Deswegen ist es eigentlich schon verwunderlich, dass es noch einen relativ guten Empfang hat nach Osten gesehen. Also bis zur Innerkanalstraße ist das kein Problem. Gut, das sind so guter Kilometer dann. Ne? Aber das muss halt auch durch einige Häuser dann durch. Ne? Ansonsten super Vortrag, danke.
Ich habe noch eine Frage zu dem Frequenzband, was da genutzt wird und zur Gesetzeskonformität bezüglich irgendwelcher Regularien. Ja, wie ist das da?
Das Frequenzband ist im 800, ich mache da gerne Zahlen, ich meine 868. Und das ist frei vergeben, also frei verfügbar für die Nutzung von jedermann mit der Beschränkung, dass ein Node 1% der Airtime verwenden darf. Also der insgesamten Bandbreite darf ein Node 1% dieser nutzen. Im Verhältnis zur Zeit natürlich.
Und die Leistung, mit der da abgestrahlt werden darf?
Die Leistung, die habe ich jetzt gerade nicht genau im Kopf. Ich meine, es wären 0,025 Milliwatt. Oder 0,25. Also die Leistung ist schon sehr gering.
Ich glaube 25 Milliwatt. Nicht nur 0,025, aber 25 Milliwatt sind es, glaube ich.
Dann hatte ich zumindest 500, die 2,5 schon mal richtig. Ja, ja.
Und noch eine Frage. Ihr hattet am Anfang, im ersten Vortrag hieß es, das Signal wäre 128 Bit verschlüsselt. Ist das richtig? Oder überhaupt, warum verschlüsselt, wenn es doch jeder irgendwie empfangen kann?
Im Bereich Verschlüsselung habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber es ist so, dass ja quasi vom Netzwerkaufbau es so läuft, dass wir letztendlich den Node haben, der Daten über das TTN-Netzwerk sendet und da das Gateway nicht mit dem Node decoupled ist, kann die Daten letztendlich jedes Gateway empfangen. Und damit nicht ein Angriff in der Richtung stattfindet, dass man sich ein Gateway aufstellt, die Daten empfängt und dort dann die Daten einfach auslesen kann, deswegen wird dort die Verschlüsselung dafür sein.
Ja, habe ich akustisch jetzt nicht ganz verstanden, also, den letzten Satz.
Die Daten werden vom Node letztendlich zum TTN Netzwerk übertragen und dort kann ein Gateway aufgestellt werden und man könnte dementsprechend die Daten abgreifen, die im Bereich drumherum empfangen werden. Und damit die Daten trotzdem geschützt sind, kann man dann, oder ist dort für die Verschlüsselung da, damit die eigentliche Anwendung, die man mit den Nodes letztendlich gebaut hat, dann nur die Daten halten kann.
Ich würde gerne einwerfen, wir haben gleich noch eine Gruppe, die sich mit dem Thema Kryptographie dabei beschäftigt hat. Vielleicht können wir die Frage etwas zurückstellen. Gibt es noch andere Fragen zur Signalausbreitung? Okay, Jan, ich bedanke mich bei dir. Es war ein sehr schöner Vortrag. Und der nächste Vortrag kommt von Luca, die gerade nach vorne kommt.
sollte funktioniert haben. Gut, ja. Oh, das ist eine laute Stimme jetzt. Meine Güte.
Ja, du bist ein wenig verstärkt. Ja. Also, Bühne frei.
Oha. Das brennt. Meine Güte. Ja, nun. Also, wir saßen alle zusammen im Club in Aachen und hatten dann unsere ersten Notes fertig gelötet und konnten so ein paar Temperaturdaten abfangen und konnten dann in der Konsole ganz toll sehen, dass wir ein paar binäre Daten dort abstrakt empfangen haben und haben uns tierisch gefreut. Und ich dachte mir so, ja Mensch, das ist zwar alles ganz schön, diese ganzen Bits und Bytes, aber irgendwas möchte ich da auch sehen können. Und was ich dann ganz einfach gemacht habe, ist, ich habe eine kleine Anwendung geschrieben für das TTN, um einfach die Daten, die man dort empfängt, ein wenig zu plotten. Eine solche Anwendung, wie schreibt man die eigentlich im TTN? Das TTN bietet dafür unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Ich habe mich dazu entschieden, Webhooks zu verwenden, einfach weil die Integration in bestehende Daten besonders einfach ist. Wir haben jetzt mal ein Beispielprojekt vom guten Limbus aufgesetzt, in dem ich dann meine App integriert habe. Das findet man hier unter Integrations. Und hier habe ich eine HTTP-Integration angelegt, die nichts anderes macht, als per Post an meine Hook-URL Daten zu übergeben, die sie beliebig in der Konsole vom TTN empfängt. Und was dann meine Anwendung daraus macht, ist Folgendes. Sie plottet die Daten über die Zeit, einfach ohne Markierung von irgendwas, aber immerhin kann man sehen, was passiert und kann man irgendwie zeitlich verfolgen, was einem die Note eigentlich tatsächlich zusendet. In diesem Fall sind das zum einen Feuchtigkeitsdaten und Temperaturdaten hier unten. Ich weiß nicht, wo genau die Daten gemessen sind. Ich glaube, das ist Indoor, deswegen ist die Temperatur relativ konstant. Aber ja, der Service ist theoretisch für jedermann frei verfügbar. Wenn jemand irgendwie eine kleine Sache schreibt und irgendwas geplottet haben möchte, kann er mich gerne anschreiben. Dann kann ich den Zugang irgendwie freischalten. Genau. Das Interessante an der Sache ist, dass das relativ dynamisch gehalten ist. Das heißt, mir ist relativ egal, was an meinen Service gesendet wird, wie genau das funktioniert, wie man die Beschriftungen und so weiter macht, erkläre ich gleich noch. In diesem Fall ist es so, dass die App alle 10 Minuten, Node alle 10 Minuten ein Signal raussendet, was dann hier ausgewertet wird und angezeigt werden kann. Die App per se ist eigentlich relativ simpel gehalten. Es sind noch ein paar versteckte Funktionen im Hintergrund. Die wichtigste Sache ist im Prinzip hier eine Hook-Routine. Das ist jetzt geschrieben in JavaScript, in Node.js, die nichts anderes macht, als die Daten vom TTN zu nehmen und in einzelne Datenpunkte zu zerlegen. Die Daten, die vom TTN kommen, kann man auf zwei unterschiedliche Weisen an meine App senden. Zum einen kann man einfach binär encodiert ein 32-Bit-LE Integer an mich schicken, dann bin ich zufrieden, dann wird das als Punkt einfach geplottet. Die andere Art und Weise, so hat Limbus das gemacht, deswegen kann man hier viele verschiedene Werte abfangen, ist über ein Payload-Format, was man im TTN direkt definieren kann. Im TTN kann man hier eine so kleine Decoder-Function schreiben, die am Ende nichts anderes macht, als ein Objekt zu returnen. Upsala. Na gut. Machen wir das mal ein bisschen schöner. Und jedes Mal, wenn jetzt von der Node Daten an das TTN gesendet werden, läuft diese Decoder-Function durch, mappt das Ganze in ein Objekt und dieses Objekt wird an meine App geschickt. Was meine App dann macht, ist, es nimmt sich jedes einzelne Field aus diesem returnten Objekt und zeigt es dann an. Wie man dann auch sehr schön sehen kann, hier wird einmal Temperature definiert, Humidity und noch drei weitere Eigenschaften. Und in meiner App kann man dann sehen, dass für jede Node jeweils einmal genau diese fünf Properties aufgelistet werden. Ja. Die Decoder-Function im TTN ist tatsächlich auch wieder in JavaScript geschrieben. Ich weiß nicht, in welchem Umfang dort der JavaScript-Interpreter modernere Features unterstützt. Allerdings sollte das relativ einfach sein, damit schnell Resultate zu bekommen. Das wäre es von meiner Seite.
Ja, ich bedanke mich für deinen schönen Vortrag zur Auswertung von Messwerten in JavaScript. Hat jemand von euch Fragen? Ja, war das jetzt zu schwierig?
Vermutlich zu simpel.
Ich denke eher zu schnell und abgefahren vielleicht für manche. Also es gibt keine peinlichen Fragen.
Nee,
wenn ihr auch nur fragt, wieso macht man das und was macht man da, ist das auch okay. Ihr braucht euch nicht zu schämen. Ja gut. Dann bedanke ich mich bei dir und vielleicht ergibt sich hinterher im kleinen Gespräch noch etwas.
Ja. Alles klar.
So, die nächste Gruppe ist dann etwas größer. Sie weiß vielleicht schon von ihrem Glück, dass sie jetzt dran ist. Und diese Gruppe hat sich mit der Knoten-zu-Knoten- und Gerät-zu-Kommunikation mit LoRa beschäftigt. Ihr könnt so einen Trommelwirbel jetzt wahrnehmen. Ja. Seid jetzt mit dem Aufbau soweit fertig? Ich sag mal Attacke.
Ja. Okay. Zunächst noch eine kurze Anmerkung zu meinem Teil. Wir haben uns gestern relativ spontan entschieden, dass wir die Folien in LaTeX machen. Ich habe ziemlich doof geguckt, als ich erfahren habe, dass das überhaupt geht. Und ich muss gestehen, ich habe mich da jetzt noch nicht eingearbeitet. Deshalb, mein Teil werde ich nur vortragen. Zu den anderen Teilen könnt ihr aber auch auf den Folien noch was sehen. So, was machen wir überhaupt? LoRa Peer-to-Peer Mesh-Netzwerk. Wir haben uns halt LoRaWAN angeschaut und die Anwendungsfälle und haben festgestellt, da kann man eine Menge tolle Sachen mitmachen. Es hat aber auch Einschränkungen. Zum Beispiel ist LoRaWAN ja hauptsächlich darauf ausgelegt, dass die Knoten, diese Endgeräte hier, Daten messen mit irgendwelchen Sensoren, zum Beispiel die Temperatur, und das dann an einen Server senden, wo die dann verarbeitet werden. Andersrum ist es schwierig, wenn man vom Server jetzt Daten auf den Knoten senden will und die direkt am Knoten verarbeiten möchte. Und wir haben uns eben überlegt, brauchen wir überhaupt ein Gateway? Oder können wir die Knoten nicht direkt untereinander kommunizieren lassen? Ein Anwendungsfall dafür wäre jetzt zum Beispiel, wenn man eine Heizungssteuerung bauen möchte, dass man einen Knoten außen hat, der die Temperatur misst, einen, der die Heizung steuert und vielleicht noch einen, der ein Display steuert, das Daten anzeigt. Nachteile von diesen Gateways ist auch, die sind nicht überall verfügbar. Zum Beispiel da, wo ich wohne, gibt es weit und breit keins. Und in der Anschaffung sind die auch nicht gerade günstig. Deshalb haben wir gesagt, wir versuchen, die Knoten direkt untereinander kommunizieren zu lassen. Ein anderer Nachteil, wenn man das Things Network benutzt, ist, dass die Daten ja alle über dieses Things Network gesendet werden. Das ist nicht ideal, weil dadurch natürlich eine Latenz entsteht und vielleicht will man auch sensitive Daten senden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Things Network mitbekommen werden sollen. Also haben wir uns halt gesagt, wir nehmen diesen LoRa-Standard. LoRa ist ja eine Modulationsart, mit der Daten über Funk übertragen werden können. Wurde von Semtech entwickelt und damit wollten wir jetzt ein Mesh-Netzwerk aufbauen. Du kannst auch gerne mal weiterdrücken. Was haben wir dazu eigentlich? Mir ist aufgefallen, dass zur Hardware noch gar nicht so viel gesagt wurde. Wir haben hier einen kleinen Mikrocontroller von ST Microelectronics. Der ist relativ günstig. Den kriegt man in China für unter 2 Euro. Dann einen Funkchip dazu, der eben diese LoRa-Modulation umsetzt. Und dann haben wir noch eine kleine Antenne, die einfach ein Stück Draht ist, aber sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und dieses Ding, das können wir jetzt programmieren und damit Daten versenden. Das tun wir auf der Frequenz 869,5 MHz. Die ist von der EU freigegeben als ISM-Band, steht für Industrial, Scientific und Medical Band. Das heißt, da kann man ohne irgendeine Lizenz zu benötigen, als Privatperson Daten drüber senden. Es gibt aber eine Einschränkung, und zwar hat man dort ein Duty Cycle, nennt sich das, von 10%. Das heißt, wenn wir Daten senden, müssen wir anschließend 9-mal so lange warten, bevor wir wieder Daten senden dürfen. Das heißt, man darf insgesamt nur eine gewisse Dauer senden, damit man das ganze Band nicht für sich beansprucht. Wir haben das Mesh-Netzwerk aufgebaut. Dabei gab es einige Schwierigkeiten. Wir konnten ja nicht auf vorhandene Schichten im OSI-Modell zurückgreifen, sondern mussten alle selbst entwickeln. Dazu haben wir uns einen MAC-Layer überlegt, den Routing-Layer dazu, damit man auch über einen dritten Knoten kommunizieren kann, zum Beispiel wenn wir jetzt 3 Knoten haben, dass man über den zweiten Knoten auch den dritten erreichen kann, um die Reichweite zu verbessern. Wir haben uns mit Kryptographie auseinandergesetzt, um das Ganze sicher zu gestalten und anschließend einen Application Layer draufgepackt, mit dem dann auch Daten wie zum Beispiel Temperaturmesswerte übertragen werden können. Mein Teil war der MAC Layer, mit dem habe ich mich auseinandergesetzt. Und da ist erstmal die Frage, wozu braucht man den? Was macht man damit? Und es ist natürlich so, dass Funk an sich unzuverlässig ist. Also Was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Knoten hier ein Datenpaket raussende und mein Nachbar tut das zur gleichen Zeit auch? Dann gibt es eine Kollision und die Pakete behindern sich gegenseitig. Das ist natürlich etwas, was wir berücksichtigen müssen, dass wir das Frequenzband nicht für uns alleine haben, sondern dort eben aufpassen müssen, dass wir auch Pakete, die verloren gegangen sind oder korrupt werden, dass wir die erneut senden können. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Wir haben uns für Aloha entschieden. Das funktioniert so, dass wenn ein Knoten etwas senden möchte, also angenommen, wir wollen jetzt ein Paket senden zu einem zweiten Knoten, dann senden wir das einfach. Aber wir erwarten eine Antwort von dem Knoten, an dem wir das gesendet haben, ein sogenanntes Acknowledge-Paket. Wenn das nicht kommt, wissen wir, dass das Paket irgendwie verloren gegangen sein muss, warten eine zufällige Zeitspanne und senden es erneut, in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Was könnte man noch verbessern auf dem Mac-Layer jetzt erstmal? Dieser Sendechip, der hat einen ziemlich hohen Energiebedarf, wenn er im Empfangsmodus ist. Deshalb könnte man versuchen, noch Zeitfenster zu implementieren, dass der Chip eben nur zu gewissen Zeitfenstern Daten empfängt und sich in der restlichen Zeit in den Standby-Modus versetzt, um weniger Energie zu verbrauchen. Dadurch könnte man so einen Knoten auch mit Batterien betreiben. Das ist ähnlich im LoRaWAN-Standard umgesetzt. Dort gibt es ja diese Klasse A, B und C Geräte. Wobei Klasse A immer nur sendet und ein bestimmtes Zeitfenster für das Paket vom Gateway zurück öffnet. Es gibt Klasse B Geräte, die zu bestimmten Zeitfenstern Daten empfangen können und Klasse C Geräte, die durchgehend empfangen. Und so etwas Ähnliches könnte man auch im Mesh-Netzwerk umsetzen. Das wäre aber auch wieder ein erheblicher Aufwand, weshalb wir so weit noch nicht gekommen sind. Ansonsten würde ich auch direkt weitergeben an Aaron. Der hat sich mit dem Routing beschäftigt. Brauchst du das Dingsbums hier? Ach so, okay.
So, ich habe mich mit dem Routing-Layer beschäftigt und jetzt wurde die ganze Zeit von Mesh-Netzwerk geredet, aber was ist denn überhaupt ein Mesh-Netzwerk? Also ein Mesh-Netzwerk ist ein Netzwerk von Knoten, die untereinander verbunden sind, wo es aber auch aufgrund von Umständen dazu kommen kann, dass nicht jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist. Das kann daran liegen, dass irgendwas im Weg ist, dass die Abstände einfach zu groß sind, die Entfernungen. Und deswegen können sie nicht direkt erreicht werden, sondern müssen über andere Knoten geroutet werden. Also die Pakete werden dann über andere Knoten weitergeleitet. Und das ist dann das Routing. Dazu werden bei den Knoten Routing-Tabellen aufgebaut, die jeweils den Knoten angeben, an welchem nächsten Knoten er das Paket weitersenden muss, um einen gewissen Endknoten zu erreichen. Und in unserem Mesh-Netzwerk haben wir das Routing-Protokoll Backward Learning verwendet. Das funktioniert folgendermaßen. Die Knoten starten am Anfang ohne feste Routing-Tabelle. Zu den Vorteilen kommen wir dann später. Jedes Paket, was gesendet wird, enthält gewisse Parameter. Einmal die Adresse des Quellknotens, damit das Paket identifiziert werden kann. Dann einmal die Anzahl der zurückgelegten Teilstrecken, sogenannte Hops. Die sind auch wichtig für den Aufbau der Routing-Tabellen. Wenn jetzt ein Paket gesendet werden soll, jedoch kein Routing-Eintrag besteht am Anfang, wird dieses an alle Knoten gebroadcastet und diese empfangen dieses Paket, wodurch sie dann einen Routing-Eintrag erstellen können zu dem Quellknoten. Da sie nun wissen, dass dieser einen Hop entfernt ist und daraufhin wird das Paket dann weiter gebroadcastet. So baut sich dann dynamisch die Routing-Tabelle auf. Und zu den Vorteilen kommen wir einmal, es wird kaum zusätzlicher Datenverkehr erzeugt, was bei LoRa besonders wichtig ist, da man ja den Duty Cycle hat von 10% bzw. 1%, je nachdem welche Frequenz man benutzt, und die Datenrate generell etwas geringer ist. Zudem ist es dynamisch, im Gegenzug zu hardcoded Routing-Tabellen können immer wieder neue Knoten dazukommen. Oder wenn bei einem Knoten die Batterie leer ist, dann können andere Wege gefunden werden. Die Nachteile sind, dass sie in der Lernphase, also diese anfängliche Phase, in der die Routing-Tabellen aufgebaut werden, nur eine sehr ineffizient sind, da jeder Knoten dieses Paket wieder weitersendet und dadurch sehr viel Traffic entsteht. Und es gibt noch so ein Count-to-Infinity-Problem, wodurch es passieren kann, dass ein Paket immer wieder weitergesendet wird und nie seinen Zielknoten erreicht. Ja. So, dann hatten wir jetzt auch einmal eine Demo, wenn alles hoffentlich richtig funktioniert. So, also hier haben wir einmal an die Rechner jeweils zwei Knoten über ein USB-Interface angeschlossen. Jeder Knoten hat eine Adresse, die erstmal von uns vorgegeben wurde. Also man sieht jetzt im vierten Fenster rechts unten, sieht man jetzt den Output von unserem Knoten. Hast du schon gestartet? Ja. So, also, nee, verdammt, ich muss starten zuerst. So, auf jeden Fall haben wir jetzt gestartet und der Knoten empfängt jetzt. Wenn genau. Jetzt sehen wir, haben wir ein Paket empfangen. Wir haben jetzt die Daten bekommen. Also die letzte Adresse ist die Adresse des Knotens, der das Paket als letztes weitergeleitet hat. Das ist jetzt in diesem Fall die 1, das ist dieser Knoten. Und der absolute Empfänger, das ist die Adresse, wo das Paket am Ende hin soll. Das ist Adresse 2 in diesem Fall, das ist jetzt mein Knoten. Und dann haben wir noch die Anzahl der Hops, das sind die Teilstrecken, die zurückgelegt werden. Da jetzt kein Knoten dazwischen ist, der das weitervermitteln muss, ist das in diesem Fall 1. Und darunter sehen wir dann, wie sich dann eben ein Eintrag in der Routing-Tabelle angelegt wurde. Wir wissen jetzt, dass der Knoten mit der Adresse 1 eine Teilstrecke entfernt ist und dass wir das dann direkt an ihn senden können. Und wir sehen jetzt auch, dass das Paket, das an uns gerichtet war, an die Anwendungsschicht weitergeleitet wurde und dann eben der Text ausgegeben wird. Ja, dann könnten wir auch schon mit der Security, der Krypto weitermachen. Ja, so.
Ja, also die haben es ja nicht mehr geschafft, den Krypto-Layer mit einzubauen. Sonst hätte man noch die Nachricht verschlüsselt gesehen, aber da gab es ja da zeitlich ein paar Probleme. Genau, also ich habe mich mit dem Krypto-Layer beschäftigt, also ein bisschen geguckt, wie wird Verschlüsselung umgesetzt im LoRaWAN-Protokoll und haben dann auch gleichzeitig probiert, in unserer angepassten Version da auch eine Art Krypto einzufügen. Ja, erstmal so ein bisschen, was für Challenges gibt es eigentlich und was will man erreichen? Also hier haben wir so drei Sicherheitsdienste, die im LoRaWAN-Protokoll versucht werden umzusetzen. Das ist einmal die Authentisierung. Also da wird danach gefragt, von wem kommt die Nachricht eigentlich? Und man will halt eben sicher gehen, dass die Nachricht auch wirklich von demjenigen kommt, von dem man glaubt, dass sie kommt. Die Integrität der Nachrichten, also dass nicht irgendjemand mittendrin die Nachricht abfängt und verändert, das will man auch haben. Und die Geheimhaltung, sprich, dass die Nachrichten eben verschlüsselt werden, dass sie für Dritte nicht einsehbar sind. Genau, es gibt noch ein paar mehr, deswegen Pünktchen, aber nach dem, was ich bisher erfahren habe, wird das nicht im LoRaWAN-Protokoll bisher zumindest berücksichtigt, also sowas wie Nicht-Zurückweisbarkeit und so weiter. Da habe ich bisher nichts zu gefunden. Genau, dann habe ich hier ein ganz schönes Schaubild gefunden, was es, glaube ich, auf der Seite von der LoRa-Allianz gibt. Das erklärt, finde ich, ganz gut, wie so ein bisschen der Aufbau ist und auch Bezug auf die Kommunikation. Wir haben hier die Endnodes, also hier sind so ein paar Beispiele, Pet-Tracking, Smoke-Alarm, Water-Meter, so ein paar Messwerte eben, die durch die Nodes getrackt werden. Das Ganze geht dann hin zu den Gateways, über die wir jetzt schon einiges gehört haben, über das LoRaWAN-Protokoll eben. Dann hier normale, in der Regel normale Internetverbindung über TCP/IP zum Netzwerkserver. Und dann kann es noch sein, dass es eben Application-Server gibt. Der muss nicht unbedingt getrennt sein, aber der würde sich dann eben um die Darstellung der App kümmern, wenn es dann eben eine App gibt, wo die Daten von den Messgeräten angezeigt werden sollen. Genau, hier unten sehen wir so ein bisschen schon den ersten Hinweis. Also wir haben ja auch gerade eben schon gehört, dass LoRaWAN die symmetrische Verschlüsselung mit AES nutzt. Das Ganze zweifach. Warum zweifach? Wird nachher ein bisschen deutlicher, weil wir einmal eine quasi Session Keys haben, zu denen ich nachher noch was sage, die mit dem Netzwerkserver ausgehandelt werden und einmal mit dem Application Server. Genau. Dann vielleicht erstmal zum Einstieg. Ich weiß nicht, ob jedem AES bekannt ist, deswegen ein paar kurze Daten auf der nächsten Folie. Ja, AES ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ich habe nicht genau Jahreszahl im Kopf, entstanden durch eine Ausschreibung, wo man eben den gebrochenen DES-Algorithmus irgendwie retten wollte. Da gab es ein paar Anforderungen dran und der sogenannte Rindel-Algorithmus, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, hat eben gewonnen. Und AES ist eigentlich nichts anderes als eine Spezifizierung von dem Rindel-Algorithmus. Also hier nochmal so kurz zum Einstieg erstmal, symmetrisches Verfahren. Das heißt, die Schlüssel zum Fair- und Entschlüssel sind eben gleich und nicht wie beim asymmetrischen Verfahren, dass man da verschiedene Schlüssel hat. Es ist insbesondere eine Blockchiffre, das heißt, die Daten werden nicht komplett, sondern immer blockweise verschlüsselt oder entschlüsselt, hierbei mit einer festen Blocklänge von 128 Bit oder 16 Byte. Genau, der Rindel-Algorithmus erlaubt eben noch verschiedene Blocklängen und eben Schlüssellängen, die hier aufgelistet sind. Bei AES haben wir auch eine kleine Eingrenzung von den Schlüssellängen her, die eben, glaube ich, jetzt nur den 160er und 224er Längen nicht erlauben. Ansonsten ist man da aber auch frei zu wählen, wie lang die Längen der Schlüssel denn sein sollen. Genau. Dann stellt sich so ein bisschen die Frage, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, gut, wie würde denn so eine Session aufgebaut werden? Also irgendwie so ein Kanal, wo das eine Gerät mit dem Netzwerkserver kommunizieren kann. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das Ganze fasst man unter dem Begriff LoRa Provisioning zusammen. Das erste und auch eigentlich empfohlene Art und Weise ist das Over-the-Air Activation oder kurz OTAA. Dabei geht man erstmal davon aus, dass der Netzwerkserver und der LoRa-Node eben ein Shared Secret besitzen, also irgendein gemeinsames Geheimnis, von dem aus dann Session Keys abgeleitet werden und dann quasi für jede Session neu generiert werden. Das sollte nicht, also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, denn wenn man dieselben Session Keys für mehrere Geräte verwendet und eins komprimiert wird, dann hat man das andere natürlich nachher auch mit drin, das will man ja nicht. Deswegen für jede Session neue Keys generieren, ist eigentlich so die Devise. Was noch vorausgesetzt ist, dabei ist eben, dass die Endnodes auch antworten können. Also die müssen eben eine Antwort vom Netzwerkserver erwarten können. Vielleicht kurz, wie das abläuft. Als Node würde man hingehen und sagen, ich habe hier einen Join-Request, ich möchte gerne mit dir kommunizieren. Und dann sagt der Netzwerkserver eben entweder ja oder nein mit dem Join Accept oder lehnt eben ab. Wenn dieser Join Accept stattgefunden hat, dann können halt beide über dieses gemeinsame Geheimnis den Netzwerk Key und den Application Key übertragen für die weitere Verschlüsselung. Das andere ist ABP oder Activation by Personalization. Da wird nichts irgendwie an Session Keys hin und her geschickt, sondern da definiert man vorher Session Keys oder feste Session Keys vor, die dann schon im Gerät implementiert sind. Hat dann den Vorteil, dass die Endnodes nicht quasi auf Antworten vom Netzwerkserver hören müssen, sondern die senden und wissen sofort, mit welchen Keys sie arbeiten können. Also man braucht eben einen Speicher für die Session Keys. Genau. So, jetzt so ein bisschen, wie so eine Session erzeugt wird. Es gibt da noch ein paar mehr Parameter. Ich habe jetzt mal die rausgenommen, die ich so am häufigsten gelesen habe und die ich am wichtigsten halte. Zuerst mal dieses Shared Secret, das ist der App-Key, der auf beiden Seiten, also Netzwerkserver und auch dem Node vorhanden sein müssen und die beiden Session Keys, die aus dem App Key abgeleitet werden. Die mathematische Ableitung vom App Key hin zum Session Key habe ich jetzt mal rausgelassen. Ist, denke ich, sehr detailliert und glaube ich für den Vortrag auch ein bisschen zu viel. Die Device Address ist natürlich auch immer dabei, um halt eben den Node identifizieren zu können. Und hier sieht man so ein bisschen, dass das Ganze auf zwei Stufen aufgebaut ist. Wir haben ja gerade eben auch gesagt, dass es zweifach AES verschlüsselt ist. Hier einmal der Payload mit dem App Session Key, der zum Application Server hinkommt. Das war das ganz rechts gerade eben am Schaubild. Und diesen Bereich nochmal zusätzlich mit dem Netzwerk Session Key. Wo man auch hier nochmal sieht, dass mit dem Netzwerk Session Key sowas erstellt wird, was sich Message Integrity Code nennt, was eben für eines der Sicherheitsdienste gerade eben da ist, um eben Integrität der Nachrichten zu gewährleisten, dass man quasi die Nachrichten nicht verändert werden, nicht ändern kann. Das wird auch mit dem Netzwerk Session Key erstellt. Genau. Jo. Ja, ist ein bisschen kurz ausgefallen, hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, lag so ein bisschen an Zeitgründen. Was wir aber gemacht haben ist, wir haben ja Netzwerkserver und Application-Server gar nicht mit drin, das war ja auch genau das Projekt, wir wollten eben untereinander mit den Knoten kommunizieren. Und das heißt, Netzwerk-Session-Key und Application-Session-Key ist bei uns nicht wirklich drin. Also haben wir uns vor allem wegen der Zeit dazu entschieden, einfach eine einfache Verschlüsselung mittels AES zu implementieren. Was wir da auch haben, ist natürlich ein Shared Secret, weil das eine symmetrische Verschlüsselung ist. 128 bedeutet hier eben, wie gesagt, dass die Schlüssellänge, mit der wir fair und der Endschlüssel 128 Bit lang ist. Was wir hier natürlich dann auch haben, worüber man nachdenken kann, ob das gut oder schlecht ist, ist, dass alle Knoten im Mesh-Netzwerk natürlich den Key teilen, also die kennen den. Was wir aber jetzt denken, ist so ein bisschen durch das Routing, was hier auf einer niedrigeren Ebene stattfindet, wird das Paket nur letztendlich zu dem Knoten geschickt, der es auch entschlüsseln möchte. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass man ein Mesh-Netzwerk hat und es gibt meinetwegen noch andere Gateways oder Knoten, die das hören könnten, dann wäre es natürlich schon sinnvoll, darüber nachzudenken, dass man nur die Knoten, denen man vertraut, auch so eine so ein Shared Secret mitgibt, damit die Nachrichten lesen können. Genau, das war so das als unserem Projekt und das war es, denke ich, auch schon. Fragen?
Ich wollte nochmal auf dieses Mesh zurückkommen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich die Routing-Tabelle aufbauen muss und der Node strahlt ja zunächst mal in alle Richtungen ab. Und da kann es ja passieren, dass jetzt zwei andere Nodes die Message empfangen und die dann gleichzeitig sozusagen weitersenden und damit zu einer Kollision, einer Datenkollision führen beim dritten Gateway, was dann eben beide Messages gleichzeitig empfängt. Wie geht man denn damit um?
Das Aloha-Protokoll auf dem Mac-Layer zuständig, das ich vorgestellt habe. Das heißt, wenn ein Paket gesendet wird an einen Knoten, dann wird ein ACK-Paket, also eine Nachricht erwartet, dass dieses Paket auch empfangen wird. Wenn diese Nachricht ausbleibt, dann würden beide Knoten eine zufällige Zeit lang warten und der Knoten, der halt die kürzere Zeit gewählt hat, schafft es dann, seine Nachricht zu übertragen. Das ist der Gedanke dahinter. Da gibt es auch noch andere Techniken, CSMA. Ja, genau.
Aber A ist das, was
wir
gerade alle machen.
Ja, genau. CA steht für Collision Avoidance. Damit versucht man eben direkt Kollisionen zu vermeiden. Das funktioniert so, indem die Knoten, bevor sie etwas senden möchten, erstmal auf der Frequenz hören, findet da gerade schon etwas statt. Also sendet jemand anderes bereits. Und wenn das der Fall ist, dann versucht er erst gar nicht zu senden, sondern wartet wieder eine zufällige Zeit, bevor er nochmal versucht, auf diesem Frequenzband etwas zu senden und diese Frequenz dann eben für sich belegen kann. Wir hatten uns jetzt aber erstmal für das Aloha entschieden, weil das einfacher zu implementieren ist und das auch aus Zeitgründen so besser passte. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr habt ein anderes Frequenzband genommen.
Ich versuch's mal damit. Du hast gesagt, ihr habt ein anderes Frequenzband genommen als das LoRa-Frequenzband. Warum?
Ja, LoRaWAN sendet auf 868 MHz bis 868,6 oder sowas in der Größenordnung. Und dort gibt es eben auch Beschränkungen. Und zwar gibt es auch dort einen sogenannten Duty Cycle. Der ist dort aber niedriger. Das heißt, dort darf man nur 1% der Zeit senden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Paket sende, dann müsste ich 99 Mal so lange warten, bevor ich erneut etwas senden darf. Und gerade im Mesh-Netzwerk, wenn man auch Acknowledge-Pakete senden möchte, möchte man natürlich eine höhere Datenrate. Also möchte man natürlich mehr senden können. Und da haben wir eben gesehen, dass es auf 869,5 MHz einen höheren Duty-Cycle gibt, mit dem wir dann auch mehr senden können und der auch eben von diesem Chip hier unterstützt wird. Das waren unsere Beweggründe.
Habe ich verstanden, danke.
Ich habe auch noch mal eine Frage. Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ein Alarm ausgelöst wird, meinetwegen durch einen Rauchmelder, und da sind 10 Rauchmelder, die gleichzeitig auslösen, oder meinetwegen 15, dann würde das doch schon zusammenbrechen. Also bei der 10% Sendeleistung, Sendezeit.
Ja, die 10%, die gelten
für nichts mehr an, oder?
Die 10%, die gelten für jeden einzelnen Knoten. Das heißt, das Netzwerk ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass jetzt nur in größeren Abständen Daten übertragen werden. Das ist jetzt kein Netzwerk, mit dem Internet gemacht werden soll, also IP oder...
Ja, aber für eine Alarmfunktion, also Wasserstand oder irgendwie ein Rauchmelder.
Ja.
Wenn da mehrere Alarme kommen, wann bricht das zusammen oder wie lange?
Das haben wir jetzt so genau nicht durchgerechnet. Es gibt natürlich Einschränkungen, unter anderem auch diese 10% Duty-Cycle-Regel. Ja, ich muss sagen, da haben wir uns nicht mit beschäftigt, weil wir das erstmal nur im kleinen Rahmen getestet haben mit 3-4 Knoten und da ging es noch ganz gut.
Ihr habt jetzt nur 2 Nodes hier in der Demo gezeigt. Habt ihr das auch mit mehr als 2 Nodes probiert? Das funktioniert?
Ja.
Das Routing zum Beispiel?
Es war geplant. ja, ich sag mal, unser Zeitmanagement war wahrscheinlich nicht so das Beste.
Okay.
Wir waren am Rumexperimentieren, haben es aber nicht geschafft, das für den Vortrag zuverlässig hinzubekommen. Und deshalb haben wir uns einfach dazu entschieden, das erst einmal mit 2 Knoten zu zeigen. Ja. Das ist jetzt auch kein Endprodukt, das wir zeigen. Das ist natürlich noch in der Entwicklungsphase. Das ist nur so der aktuelle Stand, den wir hier einmal vorstellen wollten. Und da gibt es natürlich auch noch viel zu verbessern.
Wo wollt ihr denn dahin letzten Endes? Also was wollt ihr gerne erreichen damit?
Also die Frage war, was ist das Ziel für die Zuschauer im Stream und in der Aufzeichnung?
Gut, wir wollten ein dezentrales Netz schaffen quasi. Und schauen, wie man auf dieses Gateway verzichten kann, wenn man Knoten hat, die untereinander kommunizieren möchten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Temperatur in einer Gartenhütte messen möchte, die ein Kilometer weit entfernt steht von meinem Zuhause, dann könnte ich ja auch zwei von diesen Knoten aufstellen, die direkt miteinander kommunizieren, anstatt über dieses Gateway zu gehen. Das wäre jetzt vielleicht ein möglicher Anwendungsfall. Weil mit den Gateways ist es natürlich auch so, wie ich erwähnt habe, die Kosten, die sind nicht überall verfügbar. Und es gibt eben in Deutschland keine große Flächendeckung damit. Das wäre jetzt anders in den Niederlanden, glaube ich. Da sind die relativ verbreitet. Da hat man, glaube ich, fast überall einen Zugang zu einem Gateway. Aber hier in Deutschland ist das eben nicht der Fall. Weshalb wir geguckt haben, was man alternativ machen könnte.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch dreien. Es war ein sehr schöner Vortrag. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei den Zuschauern im Stream verabschieden. Der nächste Teilnehmer hat darum gebeten, dass er nicht gestreamt wird. Ich frage mal, ist der Stream aus? Sehr gut. Dann bitte ich Peter Byteboy nach vorne. Peter Byteboy hat sich beschäftigt mit der Architektur des schon häufig angesprochenen The Things Networks, um herauszufinden, ob es auch möglich ist, auf den Dienstleister zu verzichten. Genau. Ja gut, die Präsentationsfläche gehört dir und hab Spaß.
Ja, hallo. Also ich habe mich beschäftigt mit der Verarbeitung von LoRaWAN-Daten, was da eigentlich genau passiert im Hintergrund, in dem Backend, auf den Servern und wie man vielleicht auch sich die Infrastruktur von The Things Network nachbauen kann und das The Things Network nicht ersetzen kann, aber zumindest eine Alternative dazu schaffen kann. Dazu muss man zuerst mal wissen, was ist The Things Network? The Things Network ist zum einen auch eine Community, aber zum anderen auch eine Implementation von dem Netzwerkserver beim LoRa-Protokoll. Und dieser Netzwerkserver sammelt die Daten von den Gateways ein, beziehungsweise diese Gateways, leiten die Daten von den LoRa-Knoten an diese zentrale Server weiter. In dem Fall sind die halt von The Things Network betrieben. Und diese Server verarbeiten die Daten dann so weiter, dass sie von der Anwendung benutzt werden können. Und bei The Things Network kann man auch Teile der Anwendung direkt in dieser The Things Network Cloud betreiben. Ja, die Frage ist jetzt, wieso brauchen wir überhaupt so einen Server? Ja, der implementiert halt auch einen Teil von dem LoRaWAN-Protokoll. Das heißt zum Beispiel, die Verschlüsselung geht auch bis zum, die wird auch vom The Things Network mit gehandelt. Das heißt, die Pakete werden also vom Knoten verschlüsselt, vom Gateway weitergeleitet. Und zumindest die eine Schicht wird dann beim The Things Network, beim Netzwerkserver, wird dann wieder entschlüsselt. Die handelt aber, also der Netzwerkserver handelt aber auch die Verteilung von verschiedenen IDs, diese App-EUI, die Device-EUI und so weiter. Und damit wird natürlich dem Anwendungsentwickler viel Arbeit abgenommen, wenn man also nur noch auf The Things Network sich so eine App klicken muss und dann kann man sofort einen Hook-URL eintragen und bekommt die Daten zugeschickt, ist das natürlich sehr praktisch. Es gibt auch alternative Implementierungen, also es gibt auch Software wie zum Beispiel den LoRa-Server. Die sind allerdings nicht so vollständig und teilweise implementieren die eine ältere Version vom LoRa-Protokoll. Deswegen wäre es halt sehr schön, diese Implementierung von The Things Network zu verwenden für den Network-Server. Ja, also war meine Idee, ich installiere mir einfach die The Things Network-Software selber und schaffe damit eine alternative Plattform. Jetzt ist die Frage, The Things Network hat ja sehr viele, also bezeichnet sich selber als offenes Netzwerk, als offene Community. Und dann habe ich mir also mal genau angeguckt, wie offen ist das eigentlich? Und tatsächlich hat sich herausgestellt, es ist ziemlich offen. Also man kann also auf GitHub deren Quellcode einsehen. Man kann, dieser Quellcode wird auch immer aktuell gehalten, anders als das bei anderen Projekten ist, die sich Open Source nennen. Das heißt, eigentlich ist es schon ziemlich gut, von diesem relativ komplexen Modell, das man hier schön sehen konnte. Also da gehören verschiedene Bestandteile dazu. Diese ganzen kleinen Programme muss man sich dann also selber kompilieren aus dem Repository und installieren. So, das ist aber alles nicht so kompliziert, bis auf dass dieses Dependency Management ein bisschen doof gehandelt ist, also manchmal kompilieren die Sachen dann nicht, aber okay, damit habe ich mich halt beschäftigt, habe das geschafft, okay, ich habe diese Programme installiert, dann hat sich aber herausgestellt, okay, da fehlen ein paar Bestandteile. Zum einen ist diese gesamte Web-Oberfläche, die man sieht, wenn man The Things Network öffnet, also diese Webseite öffnet, die gesamte Web-Oberfläche ist nicht freie Software, ist also der Quellcode ist nicht öffentlich und dementsprechend müsste man das halt nachimplementieren oder müsste halt was Eigenes dafür bauen. Okay, das ist ja machbar. Das Zweite, was fehlt, ist halt der Authentifizierungsserver, der quasi auch unter anderem diese ganzen IDs handelt. Der ist auch nicht freie Software. Allerdings ist da die Schnittstelle sehr gut implementiert, sodass man den eigentlich nachimplementieren könnte. Das heißt eigentlich, dieses ganze Backend, dass das LoRaWAN-Protokoll implementiert, ist eigentlich ziemlich offen und schön. Allerdings habe ich festgestellt, um dann tatsächlich IDs zu vergeben, müsste man irgendwie so eine Net-ID haben. Die bekommt man von der LoRa-Allianz. Und da müsste man sich also quasi, müsste man Teil der LoRa-Allianz werden, um ein eigenes Netzwerk zu betreiben. Aber Institutionen können sich kostenlos als Mitglied eintragen und können dann so ein Netzwerk, können dann so eine Net-ID anfragen. Das funktioniert also ähnlich wie bei zum Beispiel im Internet mit IPs. Also diese IPs werden quasi von einer zentralen Organisation vergeben. Allerdings anders als bei IP gibt es halt keine lokale, keine für den Privatgebrauch freigegebene Reichweite, wie halt die privaten IP-Netze. Genau, und also habe ich mir gedacht, okay, wir bauen jetzt einfach The Things Network, also ein zweites The Things Network, damit dieser zentrale Single Point of Failure quasi ein bisschen dezentralisiert wird. Und habe das probiert. Ja, was ist zu tun? Einer hier aus dem C4 hat sich eine schöne URL registriert, und zwar dings.köln. Und um also auch klarzumachen, dass das hier eine lokale Alternative ist und das, um auch vielleicht eine Initiative zu schaffen, dass halt jede Stadt sich so eine lokale Alternative schaffen könnte, um es noch weiter zu dezentralisieren. Man müsste jetzt also einen Authentifizierungsserver schreiben, man müsste eine Web-Oberfläche schreiben und man müsste ein Programm schreiben, das ermöglicht, dass die Gateways an mehrere Netzwerkserver schreiben. Soweit ich weiß, ist das mit dem bisherigen Programm nicht möglich, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ja, in Zukunft wäre es natürlich auch schön, wenn man das noch weiter dezentralisieren könnte, so dass diese Netzwerkserver komplett überflüssig werden oder dass die halt von den Gateways übernommen werden. Beispielsweise, ich kann jetzt ja auch schon ein Gateway aufstellen und den Netzwerkserver direkt auf dem Gateway, also auf dem gleichen Raspberry Pi betreiben, mit dem das Gateway läuft. Aber es wäre halt interessant, diese Daten dann in so eine DHT, also eine verteilte Tabelle, eine verteilte distributed Hash Table zu schmeißen. Das hat allerdings auch Nachteile, zum Beispiel halt skaliert das möglicherweise nicht so gut und die Daten sind nicht für immer quasi archiviert, sondern wenn ein Knoten offline geht, dann sind die Daten weg oder so. Aber generell wäre das halt eine Idee in der Zukunft, aber da gibt's halt, das wäre dann halt ein viel größerer Implementierungsaufwand und man bräuchte wahrscheinlich auch mehr Ressourcen als bei so einer zentralen Lösung. Das andere Problem ist natürlich, wie verteilt man dann die IDs? Wahrscheinlich müsste es immer noch so eine zentrale Instanz geben, die die IDs verteilt. Ja, ich habe auch, wie gesagt, diese Software mal installiert. Man kann dann auch den Authentifizierungsserver von The Things Network verwenden, mit seinem eigenen privaten Netzwerkserver quasi. Und dann werden also die Application-IDs von dem The Things Network Authentifizierungsserver vergeben. Das geht. Allerdings ist die VM gerade leider irgendwie aus und ich kann es nicht demonstrieren. Man könnte es theoretisch verwenden. Zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgesetzt habe, hatten wir leider noch keine Gateways, um das auszuprobieren. Ja, das war's dann auch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag, Peter Beitboy. Gibt es Fragen? Ja, ich reiche mal was nach hinten.
Hallo, wenn ich das jetzt zusammennehme mit dem Vortrag davor, ist es richtig zu sagen oder zu hoffen, dass der Trend oder halt der Wunsch der hier Anwesenden dahin geht, von der Client-Server, vom Client-Server-Konzept zu einem Peer-to-Peer-Konzept zu kommen?
Ja, also natürlich, das ist eine der, wenn ich mich richtig erinnere, auch der Zwecke des Chaos Computer Clubs ist, Dezentralisierung zu fördern. Und dementsprechend wollen wir natürlich verhindern, dass es einen zentralen Punkt gibt, über den alle Daten gesendet werden. Es hat natürlich alles immer auch Nachteile, aber generell ist das wünschenswert. Und das hier ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Aber generell geht es darum, wobei das jetzt ja auch die beiden Vorträge auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Die Gruppe vor mir hat also diese Dezentralisierung direkt auf den Ebenen von den Knoten gemacht, dass man auch keine Gateways mehr bräuchte. Ich glaube aber, dass das zu viele Limitierungen gibt und dass es halt realistischer ist, tatsächlich diesen Netzwerkserver abzuschaffen und dass die Gateways die Informationen zwischeneinander austauschen. Danke.
Eine Frage von mir. Wie weit seid ihr jetzt mit der Zukunftsmusik? Habt ihr Ziele? Wollt ihr auf dem Kongress hacken und es zu Ende bringen?
Generell habe ich da schon die Motivation, aber ich glaube, da wir noch mit dem ersten Schritt, also mit diesem hier noch nicht fertig sind, können wir daran erstmal weitermachen. Und vielleicht eher so nächstes Jahr auf dem Kongress könnte man dann sich dran setzen und versuchen, diese Zukunftsmusik umzusetzen. Aber generell, ja, ich bin auf jeden Fall daran motiviert, daran weiterzumachen.
Ich formuliere es mal als Frage. Kann ich die Software für die Gateways dann demnächst haben, wenn du die geschrieben hast, die das dann halt an TTN und abhängig von einer anderen Netz-ID woanders hincheckt oder sowas? Also würde ich gerne die Aachener Gateways mit bespielen.
Auf jeden Fall, die wird es dann auf GitHub geben oder so. Top.
Ja, das war's. Es war ein schöner Abend mit vielen interessanten Vorträgen. Vielen Dank an dich, Peter Beitboy. Auf dem Herd steht ein Spendenglas. Also, wenn ihr da Geldscheine reinwirft, ist die Gefahr, dass ihr es zerstört, dass es zerspringt, geringer. Deshalb würde ich das empfehlen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes, frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen auf dem 34C3 in Leipzig gegen Ende des Jahres. Applaus